Jo, Technik läuft. Moin moin allerseits. Erste Frage, gibt's Fragen? Nein? Okay, dann machen wir los. Jo, letzten Mittwoch, letzte Folie. Wie basteln wir bei hardwarebasierter Virtualisierung uns eine MMU-Simulation? So, haben wir uns das letzte Mal angeguckt, wir haben gesagt, möglich wäre, dass eine Hardware mehrere CR3 Page Directory Basisregister Werte zur Verfügung stellt und wenn man da was reinlegt, dann ist das okay, wenn es in einem dieser vier Zahlen drin steht. Jo, war noch die Idee, dass der Pointer in Ordnung ist, ist die eine Geschichte. Aber das, wo der Pointer hin zeigt, die Tabelle, muss eigentlich auch in Ordnung sein. Da haben wir uns schon angefangen zu überlegen, wie man da aufpassen kann, wie man die Tabellen checken kann. Und die Idee war ja, oder das Problem war, man muss jedes Mal checken, wenn der CR3-Wert umgesetzt wird auf die Tabelle, dass die Tabelle in Ordnung ist. Und die Tabelle haben wir so grob mal überschlagen, maximal 1 Million Pages, die da drin liegen. Jedes Mal 1 Million Pages überprüfen. Overkill, keine Chance. Aber, und das war dann die Idee, dann machen wir die Page-Tabellen doch read-only. Dann kann der Gast nicht dran rumfummeln. Jo, ich mal nochmal wieder eine kleine Tabelle hin. So, von der Art her, ne? Wir haben einen Pointer auf eine oberste Tabelle und daran hängen dann mehrere Tabellen und an den Tabellen hängen die eigentlichen Pages. Gut, die Idee Mittwoch war schon, wenn denn nachträglich der Gast hier was eintragen will, dann und nur dann müssen wir ja checken. Gut, Idee, machen wir die ganze Tabelle read-only, dann kann er nicht ungefragt eintragen. Er muss aber eintragen können. Ja, wie machen wir das, dass er eintragen kann? Wenn wir merken, Page-Fault, weil er will da was reinschreiben, dann tragen wir ihn hier oben aus und machen ihm die Seite read-write und lassen ihn weiterlaufen. Kann er da was eintragen, was er lustig ist. Und dann, wenn er darauf zugreift, auf die neu eingetragene Page, kriegt er wieder ein Page-Fault, weil hier oben nicht eingetragen. Und im Page-Fault-Händler können wir dann gucken, wo wollte er denn eigentlich hinlangen? Ach, da sollte eigentlich die Tabelle eingetragen sein. Dann überprüfen wir diesen kleinen Abschnitt, ob der in Ordnung ist. Wenn ja, tragen wir ihn da oben wieder ein. Und lassen ihn dann wieder weiterlaufen. Jo, das war so die grundsätzliche Idee. Also ihr werdet noch merken, die MMU ist für viele Sachen gut. Sie ist zwar auch immer ein Hinderungsgrund, was so die Simulation angeht. Mühsames Geschäft, das Ding zu simulieren. Aber wenn man sie hat, kann man viele Sachen mitmachen. Jo, und jetzt hatte ich am Mittwoch aber angedeutet, erstens, weiß ja die virtuelle Maschine eventuell gar nicht, was sie überhaupt eintragen darf. Woher weiß sie denn, welche Pages sie verwenden darf? Weiß man doch so gewöhnlicherweise nicht. Ne? Da muss man ja irgendwo einen Sack voll Pages herkriegen. Und gewöhnlicherweise, habe ich gesagt, kennt eine MMU oder kennt ein Betriebssystem einen physikalischen Speicher, der fängt bei 0 an und hört bei N-1 wieder auf. Also ist es für ein normales Betriebssystem völlig in Ordnung, hier eine 0 einzutragen als Page-Nummer. Das ist natürlich so der Welt, weil Adresse 0 muss eigentlich jedes Betriebssystem zur Verfügung haben. Haben wir jetzt aber nicht. Ne? Was wir jetzt haben, ist ein echter physikalischer Speicher, der vom Linux benutzt wird. Und Linux sagt, diese Page kannst du nutzen, diese Page kannst du nutzen, diese Page kannst du nutzen und vielleicht noch die zwei dazwischen. Gut, erstens, wie kann man das der virtuellen Maschine klar machen, dass er genau die und keine anderen benutzen darf? Normaler PC hat nicht so einen zerfrettelten Speicher, sondern ein normaler PC hat einen schönen linearen von bis. Also was wir eigentlich gerne hätten, wäre natürlich, wir geben ihm einen Speicher. Sowas. Wäre natürlich schon mal schöner. Geht aber nicht, weil normalerweise natürlich der Speicher einer Anwendung, ja, der wird zwar schön gemappt, dass er schön kompletten, glatten, keine Ahnung, Datenbereich hat und ein schönes, glattes, zusammenhängendes Codesegment und so, aber einzelne Pages, nö. Ja. Gut, andersrum gefragt, ein echtes Betriebssystem hat jetzt ja auch das Problem, naja, an sich sind das, also in unserem Beispiel, immer 2 hoch 32 minus 1 und 0. Das ist der rein theoretisch existierende physikalische Bereich, aber auch nur theoretisch. In der Praxis sind nicht alle Speicherbänke benutzt, soll heißen, da ist irgendwo Schluss. Und normalerweise gibt es hier vorne noch so einen merkwürdigen Bereich, das ist einmal der VGA-Adressbereich. Da ist standardmäßig eine VGA-Grafikkarte, sonst ist jedes BIOS völlig beleidigt. Und dahinter liegt ein BIOS-Bereich. Ja, das sind die ersten 640K, ihr kennt das, ne? Und bis da ist dann ein MB. Dann kommt eine Weile ganz normaler Wald- und Wiesenspeicher. Ja, und hier hinten, da kommen zum Beispiel PCI-Buskarten, die da eingeblendet sind. Und das allerletzte Stück, das ist jetzt nochmal wieder BIOS. Woher weiß denn jetzt ein echtes Linux, Windows, was auch immer, dass das so aussieht? Also es gibt Tabellen im BIOS. Naja, erstmal gab es, es gibt einen Wert, da steht drin, wie viel Kilobyte es sind. Das war einfach 1, 2, 3, 4, ganz viele Kilobyte, maximal 640, weil mehr gab es vorher nicht. Dementsprechend eine 16-Bit-Variable, die gibt an die, ja, irgendwie magische Zahl bis 640k. Fertig. Gut, dann kamen irgendwann die ATs, die hatten bis maximal 16 MB, glaube ich, ne? War irgendeine magische Grenze. Hat man gesagt, naja, BIOS muss jetzt mehr zur Verfügung stellen als diese eine Zahl. Also gibt es noch eine zweite Zahl für das, ja, damals Extended Memory. Gut, irgendwann kam dann der 386, da hatte man dann plötzlich 32-Bit Adressraum. Dann hat diese Zahl wieder nicht gereicht, also gab es noch eine dritte Zahl. Ja, bis das dann auch irgendwann nicht mehr gereicht hat, weil es gibt heutzutage durchaus Rechner, die haben nicht eine Grenze, sondern die haben zum Beispiel hier mal ein bisschen Speicher, dann haben sie da wieder ein bisschen Speicher und haben da hinten nochmal Speicher. Also typischerweise Rechner zum Beispiel, wo man zur Laufzeit Speicherriegel aus- und einbauen kann. So, da kann es einmal passieren, dass in der Mitte plötzlich was fehlt. Gut, da gibt es jetzt noch eine weitere Tabelle, also dann ist es plötzlich eine Tabelle. So, da steht dann drin, der erste Bereich sind so und so viel Kilobyte Hauptspeicher. Dann kommt ein I.O.-Bereich, dann kommt ein BIOS-Bereich, dann kommt ein Speicherbereich. Dann kommt nichts, dann kommt ein Speicherbereich, nichts, Speicherbereich, I.O.-Bereich, BIOS-Bereich. Jo, das könnte man natürlich auch nutzen, der virtuellen Maschine zu sagen, wo dann hier Speicherseiten frei sind für ihn. Das Dumme ist natürlich, diese Tabelle ist jetzt wieder nicht beliebig groß. Wäre ja auch zu logisch. Sondern da sind bloß, ich weiß gar nicht, 32 Einträge oder so maximal. Wenn ich ihr jetzt 1 Million Seiten geben will, Pech gehabt. Kann ich nie eintragen. Ja, und das andere, wenn man natürlich einem normalen Gast so ein Durcheinander von Pages gibt, dann sagt das Betriebssystem sofort, das ist kein PC. Das könnte rein theoretisch ein PC sein, aber ich glaube eher, dass es eine virtuelle Maschine, die so tut, als wenn. Also dann würde jeder Virus sofort sehen, dem Ding traue ich nicht. So, also jetzt haben wir das Problem. Wir haben solche Tabellen, die wir irgendwie generieren müssen. Wir haben eigentlich so ein kunterbuntes Durcheinander. Und wir müssen der virtuellen Maschine auch noch irgendwie pseudo-BIOS-mäßig sagen, ja, wo ist denn eigentlich dein eigentlicher Speicher, den du nutzen kannst? Jetzt brauchen wir eine Idee, wie wir den ganzen Backen Krimskrams unter einen Hut kriegen. Ja, Ideen. Hat jemand eine Idee? Also was ich möchte dem virtuellen Betriebssystem irgendwie eine Liste von Bereichen mitgeben, die echt aussieht. Also ich, ja. Translation Mapping Mechanismus, da hast du recht. Die Frage, wo bauen wir den ein?
Naja, also ich muss irgendwo, denke ich, den Speicherbereich umstellen, wo du das Plus drin ist.
Ja.
Wo unsere virtuellen Tabellen drin sind. Und der kann ja prinzipiell überall sein. Und wenn das virtuelle Betriebssystem auf die Seite zugreifen will, beziehungsweise die Seite mappen will, wo das echte BIOS ist, dann kann man das anfangen und dann wirklich.
Das ist die Idee. Die Idee ist sehr gut. Die noch zurechtfrickeln. Ne? Also wenn, was weiß ich, standardmäßig das BIOS ist an Adresse C0000, also C mit 4.0. Sagen wir mal, ich möchte in meinen Adressraum das BIOS einbinden. Dann würde er eintragen, er guckt hier oben sozusagen beim C nach, ja, C, der C-Eintrag und guckt jetzt hier, Entschuldigung, die oberen Bits sind in dem Fall 0, ne, da stehen noch 2 Nullen davor und würde jetzt hier sozusagen beim C-Eintrag, da würde er die Page eintragen vom BIOS und das müsste eigentlich die Adresse C0000 sein. Das würde das BIOS machen, wenn es an der Adresse ein BIOS sehen will. Ja, gut, wir haben gesagt, wenn er da was einträgt, dann kappen wir den Ast und kann er eintragen. Ja, und dann, jetzt hast du gesagt, das müssen wir dann irgendwie umbiegen. Ja, wann?
Naja, wenn wir auch zu der Funktionalität wollen, weil die Karte ist.
Ja.
Dann wird es für die ganze Tabelle, ob das alles
war. Ja.
Dann sehen wir, dass da Level stehen.
Dann sehen wir, was er eigentlich da sehen will. Dann schreiben wir das um. Okay, also wir sehen, er hätte gerne BIOS. Unser BIOS liegt aber, keine Ahnung, ganz woanders. Dann streichen wir das C00 raus, schreiben da irgendwas rein, was passendes und hängen ihm den Baum wieder ein. Fast. Ja.
Eine wurde es ja nicht klappt, dass wenn das selber merken, was für der echte Speicher ist.
Anders ausgedrückt, er könnte jetzt merken. DMA, okay. Aber auch, also ohne DMA, er kann natürlich selber jetzt in die Tabelle reingucken und merken. Na, Moment, da habe ich doch mal ganz anders reingeschrieben. Wieso steht da jetzt plötzlich die Zahl drin? Also wir können es ihm dann passend hinmappen, aber er merkt es schon wieder. Okay, bei DMA, na gut, DMA wäre insofern nicht schlimm, weil DMA macht er ja sowieso per Software.
Ja.
Und per Software, da können wir ihm dann das passend verdrehen.
Das nur bedeutet, wir müssen uns auf jeden Fall schon merken, was wir da
haben. Ja. Also was wir brauchen, ist irgendwie eine Tabelle, wo dann drin steht, das ist die Seite, das ist die Seite, dass wir die Umrechnung überhaupt machen können. Aber wie verhindern wir, dass er jetzt merkt, dass wir da was getürkt haben?
Kriegen wir es hin, dass die MMU die Seiten lesen kann, aber das Betriebssystem aus unserer virtuellen Maschine nicht. Dass das trappt und wir dann wieder eine falsche Sicht anzeigen können.
Genau. Und diese Pages hier, die müssen irgendwo in dem Baum selber drinstehen als gemappt, damit die CPU drauf zugreifen kann. Die CPU greift immer auf virtuelle Adressen zu, nie auf physikalische. Das heißt, wenn sie hier so eine Page lesen will, muss die Page irgendwo im virtuellen Adressraum eingeblendet sein. Wenn sie das nicht ist, dann kann er auch nicht merken, dass er getürkt wurde.
Die MMU muss ja über physikalische Adressen zugreifen.
Genau.
Das ist ja egal.
Erst das war's. Okay, also wie. Jetzt haben wir so 1000 Stipsel. Wie kleben wir die jetzt zusammen, dass das alles funktioniert? Also, unser BIOS, was wir ja der virtuellen Maschine mitgeben, das sagt letztendlich, es gibt so ein Mapping vor. Das hat aber überhaupt keine physikalische Bedeutung. Wir haben eigentlich unter der Haube einen ganz zerfreddelten Adressraum. Wenn das Betriebssystem jetzt startet und irgendwelche Werte eintragen will, aus der ihm bekannten Map, dann kann er das gerne tun. Wir schneiden aber den Ast sozusagen erst einmal ab, blenden die Page dann read-write ein. Dann kann er die völlig umbauen, wie er gerade lustig ist. Und seine Sicht der Dinge eintragen. Ja, das bleibt auch erstmal so. Da kann er 20 Pages eintragen und nochmal nachgucken und nochmal ändern und nochmal eintragen und nochmal scannen und keine Ahnung. Wenn er das erste Mal auf eine der drunter liegenden Seiten zugreift, kriegt er einen Pagefault, den kriegen wir mit. Und im Pagefault-Händler gucken wir uns an, was hat er denn da alles Merkwürdiges eingetragen. So, und dann gucken wir in unserer Tabelle nach. Ach, er wollte da was hinmappen, naja, dann nehmen wir die Seite. Ja, oder da, dann nehmen wir die. Also wir haben eine 1:1 Umsetzung, um rauszufinden, welche echte Page wir da vernehmen. Spielen wir dann sozusagen selber nochmal MMU. Ja, dann haben wir die Tabelle umgebaut. Dann können wir ihm sie wieder in den Ast hier oben eintragen. Aber dann nehmen wir die Tabelle aus der ihm sichtbaren Welt raus. Sie ist nicht mehr read-only, sie ist nicht mehr read-write, sie ist überhaupt nicht mehr sichtbar. Das heißt, das Getürkte kann er nicht angucken. Wenn er dann auf die getürkte Seite wieder zugreifen will, kriegt er einen Page-Fault. Und wir merken, ach, er will seine Pages kontrollieren. Kann er gerne tun. Was machen wir? Im Pagefault-Händler, wir tragen die Seite aus und machen unser ganzes Getürktes rückwärts. Dann popeln wir es ihm wieder so hin, wie er das da gerne haben wollte. Kein Problem. Tauschen wir einfach alle Adressen wieder zurück. Und was machen wir? ja, die bleibt hier ausgetragen, aber sie wird jetzt irgendwo anders im Baum wieder eingetragen, dass der Prozessor die Seite wieder virtuell lesen kann. Und so kann man es immer hin und zurück wandeln. Entweder ist die Seite read-write, dann ist es seine Sicht der Dinge, oder sie ist für den Prozessor nicht sichtbar, dann ist es die Sicht der virtuellen Maschine. Ja, funktioniert das? Da haben wir noch was vergessen. Und wie sieht das mit der Performance aus? Performance ist jetzt wahrscheinlich nicht der Knaller. Aber so oft macht man es nicht. Also rein theoretisch, ein Gast, der nachgucken will, ob er getürkt wird, der könnte natürlich jetzt tausendmal da was eintragen und wieder reingucken und wieder drauf zugreifen und reingucken und dann müssen wir das zigmal hin und her wandeln. Dann könnte man es eventuell dran merken, dass die Performance da relativ schlecht ist. Ich auf Seiten zugreife und eintrage, umtrage und das Umtragen, das geht so komisch zäh. Könnte man Verdacht haben, dass man da versucht wird, hinter das Licht zu führen. Ja, uns fehlt auch noch was. Irgendjemand hatte neulich den Hinweis, es gibt Dirty und Excess Bit. Was ist das und wo steht das drin? Da gibt es auch ein Dirty Bit, ja. Okay, hast recht, das meine ich jetzt nicht. Es gibt in der Hierarchiestufe der MMU genauso, genau. Ja, da steht im Prinzip in jedem Deskriptor drin einmal die physikalische Adresse. Und da gibt es noch so Read-Only, Read-Write, Execute-Only und so Geschichten. Und es gibt noch das Access-Bit. Wenn die Seite gelesen wurde, dann wird das Access-Bit gesetzt. Und wenn die Seite beschrieben wurde, wird auch noch das Dirty-Bit gesetzt. Was das Betriebssystem dann benutzen kann bei irgendwelchen Ein-Auslagerungsgeschichten. Ja, wenn Dirty, dann muss die Seite auf Platte zurückkopiert werden. Wenn nicht Dirty, kann ich sie einfach wegschmeißen. Dann kann ich gegebenenfalls nachladen wieder von Platte. Ja, und wenn exist, also von der Idee her, dann schmeiße ich die Seite nicht unbedingt raus. Die wird ja anscheinend gebraucht zurzeit. Ja, die zwei Bit, die müssen wir eben noch hintürken. Wie türken wir die denn? Wir gar nicht so groß türken, das kann die Hardware schon selber machen. Er schreibt uns seine Sicht der Dinge. Wenn wir das in unsere Sicht umbauen, dann ändern wir nur die physikalische Adresse, die Dirty und Excess Bit ändern wir nicht. So, wenn jetzt die CPU auf irgendwas zugreift, dann setzt sie Dirty und Excess Bit. Und wenn wir das Ganze wieder zurückwandeln in seine Sicht der Dinge, boah, dann lassen wir Excess und Dirty Bit einfach so, wie sie waren. Wir ändern nur die physikalische Adresse wieder zurück. Ja, dann haben wir auch ein korrektes Excess Bit. Jo, ihr seht, das Ganze ist nicht trivial. Schön ist, irgendjemand hat ja neulich schon gesagt, wenn man dann eine, ja, ich sag mal, eine doppelte MMU hat. Ja, dann brauche ich den Quatsch nicht. Ja, dann brauche ich diese Tabelle nicht selber immer da eintragen und umtragen, sondern kann ich den TLB nehmen und der trägt oben und ein. Jo, was haben wir noch? Ja, kleine Zusammenfassung sozusagen. Also, wie ist das mit hardwarebasierter Virtualisierung? Also jetzt hier am Beispiel von diesem X86-Erweiterung. Wir können I/O-Geräte virtualisieren, habt ihr gesehen. Immer wenn jemand mit In-B, Out-B auf I/O zugreift, kein Problem für uns. Wir kriegen ein Exit-Event, wir kriegen gesagt, wir haben angehalten wegen I/O. Dann machen wir I/O nach und machen dann so ein VM-Resume. Funktioniert im Prinzip. Ja, kein Thema. Allerdings haben wir gesagt, naja, jeder Exit-Event schreibt seinen Zustand. Also da schreibt die CPU sich den Zustand irgendwo hin, macht dann die Simulation und beim Resume, dann lädt er sich den Zustand wieder und macht weiter. Also jedes In-B, Out-B ist einmal kompletten Zustand abspeichern, Zustand von der virtuellen Maschine, vom Simulator laden, simulieren, Simulator-Zustand abspeichern, virtuelle CPU-Zustand laden. Zweimal Zustand abspeichern, zweimal Zustand laden für ein In-B, Out-B. Ja, wie groß ist denn der Zustand? Das gehört mir alles zu. Die Register. EAX, EPX, ECX, wie sie alle heißen. Was gehört noch dazu? Flexregister, EIP. Was gehört noch dazu? Ja, letzten Mittwoch haben wir so einen Sack voll noch dazu uns angeguckt. So Interrupt-Descriptor, Pointer und Größe der Tabelle. GDT-Pointer und größere LDT-Pointer von den 6 Segmentregistern. Ja, einmal müssen wir die Selektoren abspeichern, wir müssen aber auch die Schattenregister, also sprich Basisadresse, Limit abspeichern. Das sind jeweils nochmal 6 mal 32 Bit für die Basisregister, 6 mal 32 Bit fürs Limit. Da haben wir noch was. Den Point Unit, ne? Die hat auch nochmal 80 Bit IEEE Zahlen, 8 Stück, hat noch ein Flexregister, was haben wir noch, gegebenenfalls MMX, das sind nochmal 128 Bit Register, 8 Stück, und bei den moderneren an D64 Architekturen ist das Ganze nicht 32 Bit, sondern 64 Bit. Ja, hat jemand mitgezählt, wie viel Bytes haben wir jetzt inzwischen? Haufen Holz. Ja, das geht so in durchaus in den Bereich Kilobyte. Einmal in B, out B heißt Kilobyte abspeichern, Kilobyte laden. Kilobyte abspeichern, Kilobyte laden, zurückgekehrt. Das sind 4K Speicherzugriffe für ein in B. Ideen. Also könnt ihr euch vorstellen, Performance ist nicht dolle. Gut, haben wir uns ja auch schon grob mal überlegt bei der Grafikkarte, wenn ich da ein Pixel male und für jedes Pixel malen 4 Kilobyte durch die Gegend schaufeln, ne, das ist Performance, also statt 4 Byte fürs Pixel mache ich 4K für das Ganze hin und her. Faktor 1000 an Performance-Einbuße. Faktor 1000, also das ist, ne, das wollt ihr nicht. Kann irgendjemand was mit dem PC anfangen, der nur noch ein Tausendstel so schnell ist wie normal?
Nee.
Die Leute rennen ja schon zum Mediamarkt, wenn es einen Rechner gibt, der 10% mehr schneller ist. Ne? Also. Ja. Also ich hole mir nicht die einzelnen Bits voller Fleck vom Flexregister, sondern ich hole mir 32 Bit. Oder noch besser, ich lese eine ganze Cache-Line oder irgendwas. Ja, war gut, kann ich dann auf dem Hauptspeicher mit irgendwelchen Bursts zugriffen oder so. Dann brauche ich nicht immer noch auch noch die Adressen übertragen. Ja, dann bin ich ein Faktor 2 schneller. Hm. Ja, dann ist nicht mehr Faktor 1000, nur noch 500. Aber gut, ein Faktor 2 ist schon mal nicht zu verachten. Könnte man sich zumindest überlegen, ob man das weglassen will. Ja, hast du recht?
Ja, wenn wir irgendwelche Operationen haben, die viele solche Befehle nacheinander machen, könnten wir vielleicht deutlich was sparen, wenn wir diese Befehle ja, quasi wieder emuliert ausführen, einfach nur weil wir uns dadurch das Hin und Her wechseln zwischen unser
Maschinenmodus und unser Software ersparen. Ja, also beispielsweise irgendeine kleine Routine, die bloß in einer Schleife die Pixel löscht vom Bildschirm, dann könnte man sich überlegen, diese Schleife machen wir doch lieber in Software. Na, ich spare mir bei jedem Schleifendurchlauf diese 4K-Transformationen da. Da ist auch die langsamste Interpretation dieser Schleife noch viel schneller als, ne? Ja. Und dann haben wir natürlich diesen ganzen Schilldönskram wieder, diese Simulation. Weil dann müssen wir ja plötzlich wieder alle Befehle nachmachen können. Ne? Weiß der Henker, wie der blöde Programmierer diese Schleife geschrieben hat. Ist das jetzt ein Rep-Move oder ist das jetzt ein springe und dekrementiere, oder ist das jetzt ein berechnetes Ende, oder, ne? Dann müssen wir plötzlich praktisch alles wieder nachmachen können. Das sind wir jetzt gerade am Überlegen. Gibt es da vielleicht Ideen, dass man das verhindern kann? Also eine Idee gibt es, und das machen hier die Intel- und AMD-Leute auch. Das müssen nicht 4K sein, die ich abspeichere. Gut, einmal mit deiner Idee, wenn man dann MMX und Co. vielleicht gar nicht speichern muss. So ähnlich wie der Linux-Kern das macht mit den Floating-Point-Registern. Ich schalte erstmal die Floating-Point-Unit aus und kriege einen Trap, wenn sie jemand braucht. Im Prinzip das gleiche kann ich mit der virtuellen Maschine auch machen. Ich gebe ihm keine MMX-Register und keinen Floating Point und das ganze Zeugs. Wenn er sie doch braucht, na, dann soll er halt treppen und dann gebe ich sie ihm. Und nur wenn die Floating Point Unit angeschaltet ist, muss er auch ihren Zustand abspeichern. Und damit sind wir schon von, sagen wir mal, Größenordnung 1K sind wir wieder zurück auf 500 Byte. Haben wir die Performance wieder verdoppelt. Ne? Verdoppeln wir ein paar Mal, und naja, wenn man 1000 erreichen will und verdoppeln will, muss man halt 10 solche Ideen haben. 2 hattet ihr schon. Ja, und die größte Idee, die man haben kann, ist, machen wir das doch mit Hardware. Wir speichern den Zustand nicht im Speicher. Wir speichern den Zustand in Registern. Was heißt das? Ja, das heißt, ich habe nicht einen Satz von Registern in meiner CPU, ich habe einfach 2 Sätze von Registern in meiner CPU. Und wenn ich dann ein Exit-Event habe, was mache ich dann? Ich speichere überhaupt nichts ab, sondern ich knipse nur ein Bit um und schalte von einem Registersatz auf den anderen Registersatz um. Da brauche ich gar nichts speichern. Die Registerwerte bleiben einfach, wie sie sind. Ja. Hardware. Die CPU hat einfach 2 Register für jedes. Ja, von der Idee her, du hast in der CPU irgendwie ein, sagen wir mal, ein Register, 32 Bit, nennst du EAX, und da kommen die 32 Leitungen raus. Und was man jetzt macht, man macht einfach noch ein EAX-2 Strich dazu. Da kommen genauso 32 Leitungen raus. So, was macht man? Man macht da drunter einen Multiplexer, da gehen die 32 rein und die 32. Es kommen 32 wieder raus und hier geht ein Bit rein für die Auswahl, welchen hätte ich denn gern. So, und wenn die CPU ein neues ERX berechnet, das geht in beide rein. Aber, ne, und jetzt habe ich hier irgendwie eine Clock-Leitung, ja, und die geht da rein und da rein, aber da ist hier sozusagen noch ein Verteiler und sowohl der Verteiler als auch der Multiplexer werden von so einem virtuellen Maschinenbit gesteuert. Wenn das auf 0 ist, dann habe ich das normale Register, da schreibe ich noch rein, da lese ich raus. Und wenn ich das VM-Bit von 0 nach 1 setze, dann schreibe ich und lese ich nicht mehr das ERX, sondern ich schreibe, lese ERX'. Das kostet relativ wenig. Also ich muss nur die Anzahl der Register verdoppeln und für jedes Registerpärchen brauche ich noch zusätzlich Multiplexer. Das ist jetzt, was die Hardware angeht, vergleichsweise billig. Das, was richtig teuer ist in der CPU, ist im Prinzip die Pipeline mit dem ganzen Rechenzeugs. Das wird nur rein für diese VMX-Erweiterung genommen. Rein theoretisch könnte sich ein Betriebssystem das irgendwie auch krallen und könnte da so von der Idee her so eine Art Hardware-Scheduling machen. Könnte gehen.
Das Betriebssystem des Registers sich halt sparen, wenn man nur Mauer zu
schreiben. Ja. Ja, nur die zweite CPU, die kann nicht so viel wie die erste, ne? Die kann kein I.O. zum Beispiel.
Das ist ja für User-Prozesse egal.
Für User-Prozesse wäre das wurscht. Könnte man vielleicht was recyceln, ja, weiß ich nicht.
Ja, aber wenn du jetzt plötzlich diese
Register
benutzt,
ja, ja. Ja, also damit könnte man rein theoretisch das komplett verhindern, dass überhaupt was im Speicher geschrieben werden und überhaupt was aus dem Speicher gelesen werden muss. Stell den Stuhl davor.
Es ist zu kalt.
Schieb den Stuhl davor.
Ja.
Oder sowas. Gut, also die Idee wäre ja, dann haben wir ein optimal schnelles Hin- und Her-Switchen bei einem Exit-Event, bei einem Resume. So, dann ist ein Exit und Resume kostet fast nichts. Jetzt geht das aber nur für eine virtuelle Maschine. Was machen wir jetzt, wenn wir einen Kontextwechsel haben und von einer virtuellen Maschine switchen zur nächsten? Jetzt bräuchten wir wieder was, ne? Dann müsste jetzt der Zustand ja doch mal irgendwie auf. Ja, oder wer hindert einen dran, noch ein wenn auch noch ERX-Strich-Strich, ne? Und ERX-Strich-Strich-Strich-Strich. Also im Prinzip jetzt nur eine Frage, wie viel Geld möchte ich für meine CPU bezahlen? Ja, umso mehr Geld ich bezahle, umso mehr virtuelle Maschinen könnten hin und her switchbar sein. Wie gesagt, die kosten, also im Vergleich zur Pipeline kosten die fast nichts. Also die Pipeline. Kann man sich überlegen. ja, was machen jetzt Intel und AMD? Gehen wir mal. mal in die Doku reingeguckt, was bei VM Launch, VM Exit und so drin steht. Ja, da steht drin, sie behalten sich das vor, irgendwie zu machen. Ihr kriegt keine Info zu. Ja, was heißt das für mich? Für mich heißt das, sie haben diese Option. Sie haben aber auch die Option Speicher. Weil das, was man angibt beim VM Resume, ist ein Pointer auf den Speicherbereich. Und bei einem Exit kriegt man im Prinzip diesen Speicherbereich wieder gefüllt. Ob es wirklich ein Speicherbereich ist oder ob die Register unter der Haube eigentlich doch im Register liegen, weiß man nicht. Es gibt nämlich extra Befehle, mit denen man aus dem Kontext der virtuellen Maschine Info auslesen kann. Das ist keine normale Move-Instruktion. Also ich reserviere eine Page für den Zustand der virtuellen Maschine und wenn ich sie starte, übergebe ich den Pointer auf diese Page. Gut, dann macht dann intern natürlich einen Reset und beim Exit kann er, wenn er will, diesen Speicherbereich nutzen, um seinen Zustand abzuspeichern. Und bei einem Resume kann er sich aus diesem Speicherbereich, aus dieser Page, die Info wieder rauslesen und weiterrechnen. Muss er aber nicht. Er kann es im Prinzip auch den Speicherbereich Speicherbereich sein lassen und er kann einfach in Registern rechnen, wenn er will. Ja, und wenn ich jetzt, wenn eine virtuelle Maschine einen Exit macht, ich ein Scheduling mache und jetzt nicht von der gerade gelaufenen virtuellen Maschine das Resume aufruft, sondern das Resume von woanders, dann könnte er es auch so machen, dass er dann seinen Zustand in den alten, in die alte Page reinschreibt und aus der neuen Page die Info rauslädt, für die nächste zu starten. Ja, und das könnte er dann mit, oh, und dann kann man unter der Haube natürlich mehrere Registersätze anbieten und solange man genügend wenige virtuelle Maschinen braucht, kann er das in den Registern abhandeln und nur wenn man dann die 10. startet und er sagt, so viele Register habe ich nun doch nicht, dann müsste er mal zwischenzeitlich in den Hauptspeicher abspeichern. Ja, und wenn man jetzt Info haben will über die virtuelle Maschine, dann gibt man wieder, dann gibt es extra VM Read Instruktionen und da gibt man dann an, naja, ich gebe den Speicherbereich an und ich gebe auch den Offset in dem Speicherbereich an, welches Datum ich auslesen will. Es kann aber sein, dass ich gar nicht aus dem Speicher lese, sondern es kann auch sein, dass er aus dem Register den Wert dann holt.
Ja. Ich weiß nicht, wie viele Register
es gibt. Du könntest das natürlich ausprobieren. Du kannst mal eine virtuelle Maschine starten und wenn sie wieder mit Exit zurückkehrt, kannst du mal gucken, ob der Speicherbereich verändert worden ist. Wenn nicht, kannst du sagen, da hat er sicher in Registern gehalten. Boah, also dann hast du mindestens einen Registersatz. Dann könntest du raus, könntest versuchen, dann machst du mit zwei virtuellen Maschinen. Erste starten, zweite starten und wenn beide in Exit zurückgekommen sind, kannst du beide Speicherbereiche angucken. Wenn beide unverändert sind, muss er wohl zwei Registersätze haben. Das kannst du so weit fortsetzen, bis irgendwann, ja irgendwann muss er, ne? Also unendlich viele Registersätze einbauen kann man nicht, das wird dann irgendwann zu teuer und macht irgendwann auch keinen Sinn mehr. Dann kann man sagen, ja, bis, keine Ahnung, 4 Registersätze hat er und bei 5. da fängt er dann plötzlich an mit Speicher rumzumachen. Und dann weiß er, ja, jetzt weiß ich es. In der Doku steht es nicht. Also beim VM Read steht nur dabei, ja, gib den Speicherbereich an und du kriegst den Wert. Ob das im Speicher kommt, steht nicht dabei. Kann auch sein, dass ein Register. So, das Dumme ist natürlich, wenn man jetzt einkaufen geht in irgendwie, keine Ahnung, Supermarkt und sich einen Rechner kauft. So, ne, du, was weiß ich, bist Internetprovider und möchtest deine Maschine vermieten, was weiß ich, möchtest da virtuelle Maschinen drauf starten und die vermieten. Und dann wäre natürlich ganz schick, du hättest möglichst viele solche Registersätze. Dann möchtest du auch eine Maschine kaufen mit möglichst vielen Registersätzen. weiß nicht, wie man das rauskriegt. Also wie man, wenn man die Maschine gekauft hat, rauskriegt, ja, haben wir gerade besprochen. Wie man vorher rauskriegt, also da ist dieses Doku sehr dünne. Also vielleicht Datenblatt zum Xeon 4-95 oder so, vielleicht steht da was drin, aber also ich habe das noch nie gesehen. Ja.
Ich würde auch erwarten, dass wenn Intel das validiert, dass es dann eigentlich in die Arc reinschreiben würde, weil es macht doch keinen Sinn, da irgendwie zu validieren und es dann nicht als
Marktdifferenzierungsmerkmal zu uns. Wenn man sich die Doku anguckt, das ist genau so gemacht, dass sie es so und so machen können. Wie sie es machen, findet man nur nicht. Das müssen wir ausprobieren. Ja. Jo, okay, also zurück zum Thema. Also I.O.-Geräte virtualisieren, ja. Performance kommt jetzt sehr drauf an, wie die drunterliegende Hardware es macht. Macht die drunterliegende Hardware mit so Registersätzen hin und her schalten, dann geht das verhältnismäßig flott. Ja, aber nichtsdestotrotz ist natürlich ein eigentliches InB sehr viel billiger als so ein, ich kehre aus dem virtualisierten Modus zurück, simuliere und schalte wieder zurück. In alten Zeiten war eine gute Möglichkeit für eine relativ konstante Verzögerung ein InB von einer Adresse, die nicht existiert. Weil InB geht immer auf den Bus raus und die Busgeschwindigkeit war früher definiert 4,77 MHz. Sprich, das InB war von der Dauer her sehr genau spezifiziert. Da hast du den Wert nie gebraucht. Aber eigentlich, also seit ein bisschen moderneren Zeiten, da ist natürlich jetzt die Dauer vom InB nicht mehr definiert. Also jetzt modernere Betriebssysteme machen damit nichts mehr.
Ja, aber das ist halt, das ist
also von der Idee her im Prinzip natürlich alle I.O.-Geräte können über InB irgendwie ihren Status liefern oder eingegebene Zeichen oder die Platte liefert da die Daten, die sie gelesen hat, oder Status-Bits kannst du abfragen, ob die Platte gerade fertig ist mit dem letzten Kommando oder ob die serielle Schnittstelle schon ein Zeichen eingelesen hat. Oder Status-Bit und wenn ich weiß, erwartet auf das Zeichen einer seriellen Schnittstelle, dass ich ihn dann gar nicht weiter simuliere, sondern ich lege ihn schlafen, solange bis was von der seriellen kommt. Denkbar. Denkbar, ja. Moderne Betriebssysteme machen natürlich normalerweise mit Interrupts. Die fragen erst dann, wenn sicher ist, da ist was. Ja, gut, das geht ein bisschen in Max-Richtung, was du da vorhin hattest mit deiner Schleife. Wenn ich dann erkenne, dass die Schleife irgendwie was Besonderes tut, dann mache ich nicht diesen Kreislauf da, sondern versuche das irgendwie geschickter abzuhandeln. Ja, da gibt es noch Ideen, da kommen wir später nochmal drauf. Aber diese Idee an sich, die hat ja was, ne? Nur haben wir ja schon so angedeutet, das ist halt blöd, dann muss ich praktisch wieder alles simulieren können.
Ja, oder ich halt, ich interpretiere die Schleife nur dann, wenn sie irgendwie die Dinge beinhaltet, von denen ich erwarte, dass die jetzt in so eine Output-Schleife kommen und sagt halt, naja, wenn da jemand jetzt zwischendrin noch eine Integer-Division macht, dann nehme ich halt in Kauf, dass dann die Performance deutlich wird.
Ja. Also von der Idee her, ich kann genau die Schleife. Und wenn die Schleife irgendwas beinhaltet, was ich nicht kenne, ich habe ja immer noch mein Fallback, ich kann ja zurückkehren in die virtuelle Maschine, dann soll halt die Hardware das selber machen. Ja, ist eine Idee. Eine andere Idee ist, wie schaut denn das aus bei Grafik? Grafik heißt ja in unserem Sinne Pixel schreiben. Also Pixel lesen eigentlich nie. Ja, manchmal auch. Also in alten Zeiten war es so von der Idee her, wenn ich das scrolle, dass ich immer eine Zeile einlese und sie eine Zeile drüber wieder hinmal. Die drunter lese, eine Zeile drüber wieder hinmal. Gut, heutzutage macht man es normalerweise mit Backing Store oder irgendwas. Ich schreibe normalerweise gar nicht in das eigentliche Fenster, ich mal irgendwo anders hin und ich kopiere nur den Bildschirminhalt von irgendwie, den Speicherinhalt von irgendwo in die Grafikkarte. Also von daher sind es heutzutage eigentlich nur noch Schreiboperationen. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber okay. Das könnte einem schon helfen als Idee.
Kann jetzt natürlich auch für unsere Festplattenzugriffe so parabolisierte Treiber nehmen, also Treiber, die speziell auf virtuelle Hardware zugeschnitten, auf eine virtuelle Hardware zugeschnitten sind, die
ja?
Dann eben nicht ständig in B und B Befehle machen, die grappen.
Das hatten wir neulich, genau. Aber wir hatten auch immer schon gesagt, ja, wir müssen eine VESA-Karte nachmachen. Mindestens fürs Booten, mindestens für die Installation.
Ja, das kann ich ja mal auch bei Festplatten. Wir brauchen einen Weg, der zum Booten funktioniert.
Und dann schalten wir oben auf was Besseres.
Ja.
Aber der Weg dahin, der kann verdammt lang sein. ja, und das Problem wird eigentlich noch viel schlimmer, weil. Wie schaut das aus? Also wir haben unseren Kernel, wir haben unseren VMX-Modus und wir haben ja eigentlich unsere eigentliche virtuelle Maschine, den eigentlichen Simulator. Was macht der Simulator? Der sagt dem Kern, lass mal die virtualisierte CPU laufen. Der Kern macht letztendlich ein VM Launch oder VM Resume, virtuelle Maschine läuft oder CPU läuft. Ja, dann schreibt sie ein Pixel. Ein Pixel schreiben heißt Exit Event. Ja, der Kern kriegt mit, oh, Exit Event, er möchte schreiben in Speicherzelle VGA-Karte. Also, Kern kehrt zurück und sagt der virtuellen Maschine, du, deine CPU kann nicht weiter, weil sie möchte Pixel malen. Ja, dann seht ihr hier schon, dass es einmal ein Kontextwechsel vom User Space in den Kernel. Es ist ein Kontextwechsel vom normalen Kern in den virtualisierten Modus. Es ist ein Kontextwechsel vom virtualisierten Modus in den Kernel-Modus, vom Kernel-Modus in den virtuellen in User Space zurück. Also jedes Pixelmalen sind 4 Kontextwechsel. 4-mal Zustand abspeichern, 4-mal Zustand laden. Gut, jetzt haben wir gerade gesagt, wenn wir hier so eine extra Registersätze haben, dann sind die 2 schnell. Relativ schnell. Der Weg vom User Space in den Kernel, System Call. Habt ihr bestimmt mal irgendwann gelernt, System Calls sind böse, weil teuer. Jetzt haben wir aber bei jedem Mal Pixel malen 2-mal Kernel hin und zurück. Werden wir die jetzt noch irgendwie los?
Das ist eigentlich gar nicht so schwer, oder? Wenn man das vielleicht kriegt, dann los. Wir werden einfach die VGA-Karte gerade woanders in den Speicher, in den Prozessspeicher von der VM. Und da können wir auch immer noch einen Thread laufen und den haben wir noch frisch und
Okay, das wäre die eine Lösung, die wir hatten. Ja, hast du völlig recht, war eine der drei Möglichkeiten. Wenn wir jetzt doch Pixel malen wollen, wenn wir dann Registersätze haben, dann sind die zwei Wechsel ja relativ flott. Das Problem ist nur, für jeden Pixel zurück in die VM. Das ist jetzt der teure Weg. Und den Weg brauchen wir nicht. Die Idee ist, ich kann sagen, liebe virtuelle CPU, lauf mal. Und wenn die mir sagt, mal mal Pixel, dann sage ich, mal ich später mal. Mach mal einfach weiter. Ja, ich hätte gern noch einen Pixel gesetzt. Dann kehrt sie schnell zurück. Kern merkt sich, ach, er wollte noch einen Pixel schreiben. Mach mal weiter. Ja, soll heißen, er hat hier so eine Art FIFO. Und das FIFO kann er füllen mit Pixel-Mal-Aufträgen. Und da kann man dann sagen, ja, erst wenn, keine Ahnung, das tausendste Pixel gemalt worden sein sollte, dass dann der Kern sagt, ach komm, liebe virtuelle Maschine, deine CPU, die wollte in der Zwischenzeit 1000 Pixel malen, mach mal. Ja gut, 1000 Pixel, also dann könnte man so 1000 Pixel mäßig immer wieder den Puffer füllen lassen. Und wenn es 1000 Stück sind, dann ist ein Kontextwechsel auch nicht mehr so teuer. So, dann relativiert sich das ein bisschen. Dann kann die virtuelle Maschine mal wieder 1000 Pixel malen und dann sagt sie, jetzt kannst du weitermachen. Was ist jetzt, wenn aber die virtuelle Maschine nur einen Pixel malt? Den möchte ich ja doch irgendwann sehen, diesen Pixel. Oder eine kleine Linie mit 10 Pixeln oder so. Die soll ja nicht hier in dem Puffer stehen, sondern irgendwann muss er da mal ankommen. Wie lösen wir das Problem, dass die irgendwann doch mal gemalt werden? Genau. Also wir machen sowieso ja irgendwie eine Art von Scheduling. Die virtuelle Maschine hier, die soll ja nicht unendlich lange laufen, sondern wir machen ja normales Prozess-Scheduling sowieso. Ja, und dann kommt mal ein Interrupt. Was weiß ich, Platteninterrupt oder Tastatur, irgendwas, was mit der virtuellen Maschine vielleicht auch gar nichts zu tun hat. Aber auch dann kehrt sie in den Kern zurück. Und wenn ich jetzt sehe, ach Mensch, da liegen hier schon seit 2 Millisekunden irgendwelche Pixel rum, die nicht gemalt worden sind. Na gut, dann kommen mal 10 Pixel. Also die Möglichkeit besteht noch, allerdings nur für die eine Richtung. Das könnt ihr euch vorstellen, das geht nur für Schreiben. Und deshalb habe ich vorhin gesagt, ja, moderne Grafikkarten werden eigentlich praktisch nur beschrieben. Für Pixel malen. Das ist okay. Lesen, ja, wenn die CPU ein einzelnes Pixel auslesen will, ja, dumm gelaufen, ne? Oder? Jetzt könntest du kommen mit der Idee, man kann ihn den Speicher doch einblenden. So, das ist so die Idee. Ja, wenn er lesen möchte, dann blenden wir ihm einfach die Grafikkarte ein. Dann kann er die Pixel auslesen, da muss ja nichts passieren. Beim Lesen muss ich ja die Farbe vom Bildschirm nicht ändern oder so. Aber wenn er beschreibt, dann kann ich ihm die Seite Read-Only geben. Beim Schreiben kriegt er ein Page-Fault. Ja, und in jedem Page-Fault-Händler, da fülle ich dann halt so langsam meinen kleinen FIFO-Puffer. Und dann haben wir eine Performance, die so nicht dolle ist, aber zum Installieren und zum Booten und so, da reicht es. Das ist das, was zum Beispiel QEMU bzw. KVM macht. Die machen ihre VESA-Karte im Prinzip mit dem Verfahren. Jo, okay, also das war so grob Zusammenfassung I.O., Virtualisierung. Jo, und der Rest, da nehmen wir eigentlich pur die CPU, wie sie ist. Dann machen wir wieder, dann macht die CPU ja praktisch alles direkt selber. Eine Ausnahme, der MMU-Kram. MMU können wir sie nicht alleine machen lassen, da müssen wir irgendwie Daumen drauf haben. Und da haben wir hier unser, Pages eintragen, austragen, umtragen, read-only, read-write, gar nicht sichtbar. Da muss man ein bisschen türken. Wie schaut das da mit der Performance aus? Also Performance einbußen, auf jeden Fall. weil sie macht das nicht so, wie sie es sonst auch machen würde. Wie groß sind denn jetzt die Performance-Einbußen?
Von unserem Gastbetriebssystem ab. Also,
ja,
wenn das Gastbetriebssystem jetzt irgendwie sehr, sehr naiv arbeitet und ständig für einzelne Dinge irgendwie einzelne Seiten mappt, so, das heißt ständig irgendwie das Mapping anpasst, dann wird es merklich langsamer sein, als wenn es halt irgendwie mal ein bisschen größere Bereiche allokiert.
Ja.
Also so Worst Case wäre jetzt natürlich, wenn wir so Speicherschutztechniken haben mit Dark Patches oder so.
Ja.
Wo ständig Seiten auch noch absichtlich weggemappt werden, um Prozesse einzugrenzen. Das, also so ein OpenBSD könnte dann relativ drauf laufen.
Ja, das sind so Ecken, die sind unangenehm. Wie schaut das aus mit Paging? Weil bei Paging trage ich doch auch ständig Seiten ein und aus. Ist das jetzt kritisch?
Das ist auf jeden Fall kritisch, wenn unser Gastbetriebssystem so wenig Speicher hat. Also jetzt tatsächlich. Unter Speicherdruck ist und deswegen dass ich sehr viele Sachen anpassen muss. Wenn,
ja.
Solange es irgendwie freien Speicher hat, wollte es ja nicht sein.
Okay, da gibt es dann im Prinzip zwei Dinge, die man berücksichtigen muss. Einmal ist das On-Demand-Mapping. Also wenn ich ein Programm starte, dann, also Linux macht es einfach so, dann lauf halt los, mappt ihm aber gar nichts. Und dann mappt er nur nachträglich die Seiten, die das Programm wirklich braucht. Immer mal, wenn es eine neue braucht, ach, PageVault, ne? Na gut, holen wir die Seite von Platte, lagern sie irgendwo hin, mappen ihm die Seite und weiter geht's. Das ist in echt so, das wird natürlich in der virtuellen Maschine genauso passieren. Da trage ich dann immer eine Seite ein. Immer mal hier eine, mal da eine, hier mal eine, ach, da brauchst du auch noch eine, ja gut, kriegst du. Ja, ist das jetzt schlimm? Ist das jetzt dramatisch?
Besser, wenn es nicht so wäre, aber.
Ja, keine Frage. Ja, aber da kann man sagen, ja, wenn ich der MMU irgendwie eine Seite eintrage, dann muss ich sie vorher von der Platte geholt haben. Und Platte ist da noch jenseits von Gut und Böse, ist noch ein Faktor, keine Ahnung, 100 langsamer. Also eine normale Platte ist. Ja. Schnarchzapfen langsam im Vergleich auch zu diesen mühsamen Hin- und Her-Mappen. Ja, und das andere wäre irgendwie, also das wäre dieses On-Demand, ne? Also immer wenn er treppt, dann hole ich ihm die Seite, die er vorher noch nie gehabt hat. Das andere wäre, ja, er hatte die Seite vielleicht schon mal, aber aufgrund von Speicherdruck muss er sie mal irgendwo hinspeichern. Aber da gilt in diesem Fall im Prinzip genau das Gleiche. Ja, wenn die echte Maschine diesen Speicherdruck hätte und ständig auf Platte zugreifen müsste, dann wäre sie jetzt auch nicht mehr schön schnell. Ja, also weiß jeder, wenn die eigene Maschine mal in Speicherflattern kommt, das ist auch echt eine Katastrophe. Das darf eigentlich nicht sein. Wenn das kommt, dann geht auch die echte Maschine fürchterlich in die Knie. Ja, also die Performance-Einbußen gibt's. Das Paging wäre jetzt aber gar nicht so dramatisch. Dramatischer ist eventuell das mit dem Kontext wechseln. Ja, wie wäre das bei den Kontext wechseln jetzt? Gut, wir haben irgendwann mal auf irgendeiner Folie steht drauf, Intel spendiert 4 Register. Ne? Haben wir halt wieder 4 extra Register, mit denen man vergleichen kann, ob der Pointer, der da reingeladen wird in CA3-Register, ob der in Ordnung ist. Na gut, wenn wir bei diesen mit den 4 Registern auskommen, perfekte Performance, kostet uns überhaupt nichts. Was ist aber jetzt, wenn wir den 5. starten? macht die Maschine, kommt ein Exit-Event. Ne, dann sagt er, den Pointer kenne ich nicht, der steht in meinen vier Registern nicht drin. Da musst du mir schon sagen, ob der in Ordnung geht. Und dann kann ich diese vier Register umladen, dann muss ich halt einen Wert rausschmeißen und den neuen Pointer reinladen und dann kann ich ihm sagen, ja, Resume, jetzt kannst du mal weitermachen. Ich habe gecheckt, der ist in Ordnung. Wie ist das mit dem Checken? Kostet es Zeit? Kostet es nicht Zeit? Boah, so wie wir das vorher gesagt haben, das kostet nur Zeit beim Eintragen und Auslesen gegebenenfalls. Auslesen tut eigentlich nie einer. Das ist nicht das Problem. Also nur beim Eintragen, nur ein Kontextwechsel, dort trägt eigentlich keiner ein. Also Kontextwechsel an sich sind dann billig. Eventuell treppt die Maschine, weil die vier Register nicht ausreichen. Und dann muss ich das Register umladen, okay, aber ansonsten kostet mich nichts. Also insofern sind dann hier die Performance-Einbußen der MMU, naja, hält sich bei normalen Betriebssystemen in Grenzen. Du hast recht, so mit Guard-Pages, also wo ich viel ein- und umtrage, da kann es gefährlich werden. Ja, und ansonsten, der Rest ist dann wirklich ohne Performance-Einbuße. Soll heißen, wenn ich Pi auf 1000 Stellen berechne, immer mein Lieblingsbeispiel, das geht so schnell wie in echt auch. Ne? 0,0 Promille Abweichung. Ja, und das hat mal jemand ausgemessen. Also, wenn ich nur eine ganz normale Wald- und Wiesen-CPU nehme, dann habe ich, also es gibt hier so mal grob gezählt, wie viele Events pro Million Instruktionen gibt es. Events im Sinne von, ja, hier I.O.-Operationen soll heißen In-B-Out-B, Kontrollregister-Access. Ja, Kontrollregister sind jetzt eben lade CA3 oder irgend sowas. Oder hol dir einen Wert aus CA2. Und der letzte Punkt hier Interrupt-Handling. Dann sieht man, dass das Interrupt-Handling hier einen hohen Anteil hat. Ja, also Sysmark, Internet, das ist irgendein Benchmark. Was der genau tut, weiß ich nicht. Aber wenn Internet, heißt es für mich ein bisschen IO-lastig, ne, also netzwerklastig irgendwie. Dann ist klar, dass viel ja, letztendlich Interrupt-Zeugs ankommt. Ne? Also Grafikkarte produziert einen Interrupt und irgendwelche Timer-Interrupts, um jetzt die Applikation zu schedulen. Da seht ihr einen Haufen Holz geht drauf, nur dafür. Was haben wir hier? IO-Operationen, da hole ich mir dann, was weiß ich, von der Netzwerkkarte irgendwie Status-Bits ab oder ich sage hier ein neues Kommando, schreib mal was weiß ich, ein Päckchen in die Umwelt oder so. Jo. Wenn man jetzt irgendwie so Thunderpool-Pacifica-Techniken einsetzt, dann kann man sagen, ja, Interrupt-Handling ist nicht mehr teuer, weil Interrupt-Handling, wir haben jetzt mit PleaseD, wir switchen nicht mehr die echten Interrupts irgendwie hin und zurück und wir haben auch gar kein Exit-Event und ein Form-Resume, sondern wenn die virtuelle Maschine sagt, schalt die Interrupt aus, dann knipst du einfach ein Bit aus und fertig. Das kostet uns überhaupt nichts mehr. Kontrollregister-Access, also dieser ja, dünne, dunkle Balken hier, der ist praktisch, ja, also man sieht es vielleicht, ein bisschen dünner geworden. Ja, also CA3-Geschichten, ja, im Intel-Fall, wenn man dann vier Register zur Verfügung hat, das macht er eigentlich ja, unbeeinflusst im Wesentlichen. Oh, IO-Operationen, und das ist der Teil, der, ja, was ist das, gelb oder was hier, eingefärbte. Der Bereich ist mit Pacifica Thunderpool überhaupt nicht weg. Das Problem habe ich nach wie vor. Ja, mit In-B-Out-B, das ist das, was Thunderpool Pacifica nicht macht. Da kriege ich immer ein Exit-Event, das kann ich auch nicht verhindern. So, gut. Anderes Beispiel, hier irgendein Office-Benchmark, was auch immer das sein mag. Gut, da sind die Verhältnisse ein bisschen anders. Mehr I.O., mehr Interrupts und so weiter. Mit dieser hardware-basierten Virtualisierung, man sieht hier oben, der I.O.-Bereich, der bleibt identisch. Die anderen Bereiche, die schrumpfen zusammen auf ein vergleichsweise Minimum. Jo, hat jemand mal ausprobiert KVM? Also KVM ist eigentlich das, was man heute, glaube ich, so macht. Oder also, ob man es jetzt QEMU oder KVM nimmt, das unter der Haube weitestgehend das Gleiche. Das ist das, was man heute eigentlich nimmt. Also wenn ich bei mir zu Hause oder hier in der Uni irgendwie eine virtuelle Maschine brauche, dann habe ich genügend neue CPUs, die haben diese Erweiterung drin. Und wenn ich damit jetzt ein KVM starte und das Ding benutzt diese Hardware-Erweiterung, dann merke ich fast nicht, dass ich virtualisiert bin. Ja, aber was machen wir jetzt, wenn wir nicht so eine teure CPU haben? Ja, da eine Idee gibt es dann noch. Dann kann man natürlich sagen, ja, die ganzen Geschichten mit InB, OutB, das funktioniert so nicht mehr, dann wird da ja kein Exit-Event mehr generiert. PSD funktioniert nicht mehr, weil Exit-Event passiert nicht. Wie machen wir das da? Gut, und da kann man dann sagen, naja, im User-Modus sind die CPUs aber immer fähig, sich selber zu simulieren. Im User-Mode darf sie kein InB-OutB, im User-Mode darf sie nicht die Interrupt ein-ausschalten, im User-Mode darf sie nicht die Tabellen, Interrupt-Tabellen, MMU-Tabellen ändern. Da ist der ganze blöde Kram weg. Das Einzige, was übrig sind, sind System Calls. System Call darf natürlich eine virtualisierte CPU im User-Modus machen. Problem ist nur, die System Calls gehen an den echten Kern und nicht an das virtuelle Betriebssystem. Einziger Unterschied. Aber gut, da könnte man natürlich, bevor man dann die virtualisierte CPU startet, könnte man den System Call Händler umbiegen auf einen anderen. Ja, da wäre dann die Idee, dann nehmen wir auch die Standard-Emulation, solange wir im Supervisor, also im Kernel-Mode sind, wo die ganzen besonderen Befehle erlaubt sind. Da interpretieren wir wieder standardmäßig. Oder mit Just-in-Time-Compiler oder, ne, ihr kennt ja jetzt verschiedene Techniken, wie man es machen könnte. Aber wir nutzen dann die Host-CPU, genau in dem Moment, wo die virtuelle Maschine in den Pseudo-User-Modus schaltet. Dann sagen wir, oh, jetzt haben wir eine bessere Idee. Jetzt brauchen wir nicht mehr mühsam zu emulieren, sondern jetzt können wir sie einfach losrennen lassen. Problem, da ist letztendlich die Umschaltung das Problem. Ja, irgendwie muss ich es schaffen, ich muss die emulierten Register, ne, wenn ich im Supervisor-Modus war und ich möchte jetzt im User-Modus schalten und die CPU echt laufen lassen, dann muss ich aus den verschiedenen Speicherzellen meinen Zustand zusammenklauben. Ich habe irgendeine Speicherzelle namens ERX und die muss aber jetzt ins Register ERX. Und ich habe irgendwo im Speicher einen EIP und der muss jetzt in den echten EIP. Also da muss ich hinspringen. Das ist nicht trivial. In dem Moment, wo ich den EIP lade, kann ich nichts mehr anderes laden, weil dann springe ich ja weg. Also EIP muss sicherlich das letzte sein. Ja, beim Stackpointer muss ich jetzt auch ein bisschen aufpassen, weil wenn ich den lade und dann kommt ein Interrupt, dann ist mein EIP noch nicht da, wo er hingehört. Da muss man dann irgendwie schauen, dass man eigentlich vorher Interrupt ausgeschaltet hat. Aber wenn ich dann den EIP lade, dann springt er weg, dann kann ich die Interrupts nicht mehr anmachen. Also muss ich eigentlich EIP, Interrupt, Stackpointer und das ganze Zeug atomar laden.
Ja, eigentlich braucht man IRET.
Das ist die Lösung, genau. Ich brauche ein IRET, wobei das IRET jetzt aber im User-Modus wieder nicht geht.
Ja, das heißt, wir brauchen halt unsere virtuelle Maschine muss zumindest einen Teil im Kernel-Modus haben.
Ja.
Und dann können wir das, dann ist eigentlich alles, was wir zum Aufsetzen für die für den Wechsel in den User-Modus machen, genau das, was das Betriebssystem auch tut, wenn sie den User-Modus wechselt, nämlich Register laden, Backup setzen und dann Event machen.
Genau. Und dann sind wir aber von der Idee her wieder genau bei dem Konzept. Wir haben einen Kern, der kann für uns im User-Modus die CPU laufen lassen. Und wenn die CPU irgendwas Merkwürdiges macht, auf Pages zugreifen, was weiß ich, Grafikgeschichten, oder die kriegt einen Interrupt, einen echten Interrupt, oder sie macht einen System Call, dann kehrt sie immer in den Kern zurück. Der Kern muss dann wieder sehen, dass er auf seinem Stack die Daten erstmal ablegt und von da dann wieder zurücktransformiert ins Userland. Und dann kann der Kern halt zurückkehren zur eigentlichen, zum kontrollierenden virtuellen Maschine und kann sagen, ja, deine CPU ist gelaufen von da bis da und der Zustand ist jetzt dieser. Und dann kann die virtuelle Maschine wieder gucken, ach, jetzt bin ich im Kernel-Mode oder so, jetzt müssen wir wieder ein paar Schritte simulieren. So lange, bis wir wieder in User-Modus schalten und dann kann ich dem Kern sagen, du hier den Zustand bitte in die CPU und mach mal.
Damit müssen wir jetzt ja auch System Calls nicht filtern, die in der virtuellen Maschine gemacht werden, solange die nicht uns irgendwas kaputt machen, weil sie leider eine andere Calling Convention
nutzen. Also, System Calls muss ich ausfiltern.
Ja, wenn unser Kernel von diesem virtuellen Maschinenkonzept weiß, könnte ja auch der Host das quasi behandeln und sagen, hey, da kam ein System Call in die der aus der virtuellen Maschinenanwendung rauskam. VM Software, kümmer du dich mal darum.
Ja, genau. Ja, also der System Call, der hier gemacht wird, darf nicht an den Kern gehen, sondern der darf nur in den Kern zurückkehren, damit der dann den weiterreicht in die virtuelle Maschine.
Genau. Was nur dann schwierig wird, wenn die virtuelle Maschine eine andere Syscall-Interface oder eine andere Syscall-Semantik hat als der Host-Kern, weil dann wir in den Kern ankommen und wir erwarten, dass da gerade ein Syscall passiert ist. Aber wir müssen ja irgendwie den Syscall parsen können. Und wenn
der Syscall, der führt uns nur zurück in den Kern.
Also wir schauen im Kern an.
Die gucken wir uns gar nicht an.
Wir wissen, wo wir herkommen und dann wissen wir, dass wir den Syscall ignorieren.
Genau. Ja, also was da in den Registern steht oder welcher Syscall das war, welche Exception das war, ist völlig wurscht. Wir reichen sie einfach durch. Wir nehmen den Syscall und genauso die Exceptions nehmen wir nur als Exit-Event. Wir brauchen hier im Kern eine IDT, Interrupt-Descriptor-Tabelle, wo eigentlich alle Exception-Einträge, alle Interrupt-Einträge, alle Syscall-Einträge, alle nur auf den Exit-Händler zeigen. Egal welcher Trepp, welcher Syscall, einfach in den Kern springen und der Kern macht ein IRET zurück zur virtuellen Maschine und fertig. Jo, also, das wäre die Idee. Könnt ihr euch vorstellen, so ein Kernel-Modul, was man da irgendwie braucht, das schreibt man nicht mal so am Nachmittag. Da kann man sich auch nicht was verbaseln. Ja, also wir haben gerade gehört, die IDT müssen wir umbauen. Da müssen wir eine neue laden. Was müssen wir noch umbauen? Naja, einmal Register laden und wieder sichern. Das ist, okay, im Kernel-Modus geht das, ne? Mit dem IRET haben wir gerade gehört. Aber wir müssen noch was umbauen. Ja, wir müssen den MMU-Zustand umbauen. Ne? Auch das gehört sozusagen zum Zustand der virtuellen Maschine. Die virtuelle Maschine hat im Supervisor-Modus irgendwelche Page-Tabellen aufgebaut. Und wenn ich jetzt sage, liebes User-Mode-Programm, lauf mal, ja, dann muss ich praktisch genau die MMU-Tabellen nehmen, die ich da im virtuellen Modus aufgebaut habe. Und auch da natürlich wieder, das müssen wir erstmal angucken, ob die Pages auch alle in Ordnung sind, beziehungsweise müssen sie entsprechend umbauen. Jo, liegt hier leider dieses komische Beamer-Ding drüber. Also da drunter steht, also wir müssen die emulierten Register umladen, übertragen, hin und zurück. Wir müssen die Segmentierung umprogrammieren und wir müssen die MMU-Tabellen umbauen. Das ist im Prinzip alles möglich, in der Praxis allerdings sehr mühsam. Man könnte euch vorstellen, ein falsches Bit an der Stelle, dann crasht nicht nur die virtuelle Maschine, sondern dann crasht auch der echte Kern gleich. Wenn man da irgendwie an falscher Stelle die Interrupts ausschaltet oder die MMU falsch umbaut, es gibt einen riesen Knall und die Maschine steht oder macht merkwürdige Dinge. Ja. Jo, was jetzt unschön wird, und das ist jetzt das erste Mal, okay, könnt ihr jetzt auch nicht lesen, darunter steht, Lauf der realen CPU muss durch reale Interrupts unterbrechbar sein. Logisch. Das kann ja jetzt ganz normal der Mensch an der Tastatur und Taste tippen und der Interrupt, der da generiert wird, der muss schon kommen. Oder ein Timer-Interrupt oder irgend sowas, der muss schon irgendwie kommen. Das Dumme ist, bei der Emulation wusste ich im Prinzip, wann er kommt. Da kann ich mitzählen. Ne? Keine Ahnung, 20 CPU-Instruktionen, dann ist der Timer abgelaufen, dann weiß ich, genau dann kommt der Interrupt. Jetzt nicht mehr. Ne? Weil jetzt benutzen wir ja die echten Interrupts und die echten Interrupts, die unterbrechen irgendwo mein Programm. Ich habe jetzt keine Ahnung mehr wann. Und insofern wird der Lauf jetzt nicht mehr deterministisch sein. Gut, ist an einer echten Maschine auch nicht. Ist jedem klar, ne? Die Interrupts kommen irgendwann einmal. Nur man benutzt natürlich häufig gerne virtuelle Maschinen, um beispielsweise Betriebssysteme zu debuggen. Und dann wäre natürlich ein Determinismus nicht schlecht. Beim Debuggen hat man es ganz gerne, wenn man mal einen Fehler getriggert hat, dass man das reproduzieren kann. Jetzt kann man nichts mehr reproduzieren. Wenn ich weiß, ja, wenn der Interrupt genau an dem Punkt kommt, dann crasht mein Programm. Boah, schön ist zu wissen, aber ich werde es nicht mehr triggern können. Jedenfalls eher zufällig. Jo, dazu Fragen. Ansonsten war das Kapitel hardwarebasierte Virtualisierung. Oh, eine Frage hätte ich noch. Bei der eigentlichen hardwarebasierten Virtualisierung, also im Sinne von Thunderpool Pacifica, haben wir gesagt, die CPU muss genau die gleiche sein. Identisch die gleiche. Wie schaut das hier jetzt aus? Jetzt muss ich nur noch im User-Mode die gleiche sein. Ja, ist jetzt die Frage, ist das ein Unterschied? Von der Idee her, ich könnte jetzt einen Simulator haben, sagen wir mal, der einen 386er nachmacht. Es ist aber in echt eine AMD 64 Architektur. Geht das oder geht das nicht? Reduziert könnte gehen, ne? Wenn die virtuelle Maschine im Kernel-Modus nicht den 64-Bit-Modus anschaltet, dann läuft die echte CPU halt im 32-Bit-Modus. Wird schon funktionieren. Okay, wenn die natürlich jetzt eigentlich auf einem 386er anläuft und einen AMD 64-Bit-Modus anschalten will, das wird natürlich nicht funktionieren. Aber runterkompatibel würde hinhauen. Ja, da gibt es noch ein paar andere Geschichten. Es gibt in der Intel-AMD-Welt jede Menge Features, die man im Kernel-Modus nutzen kann. Also Stichwort Machine-Specific Registers. Ja, da gibt es, ich weiß nicht wie viele Extensions heutzutage, für Page-Tabellen, für Page-Attribut-Tabellen, für Maschinen-Check. Geschichten für, was gibt es noch alles, Timer-Geschichten, da kann man mit den MSR-Registern alles Mögliche einschalten, ausschalten, benutzen, umschalten, weiß der Henker was. Das kann natürlich die virtuelle Maschine simulieren, wenn sie lustig ist, und wenn sie keinen Bock drauf hat, lässt es weg. Im User-Modus kann ich es eh nicht nutzen. Insofern habe ich auch kein Problem damit. Also, ich tue mal so, als ob ich ein Full-Featured MSR, alle Extensions existierenden Rechner habe. Aber im User-Modus packe ich die in keinster Weise an. Kann sie nicht nutzen, ich kann sie nicht sehen, ich kann sie nicht fühlen, ich kann sie nicht, gar nichts. Also könnte ich hier auch eine bessere CPU nachmachen und im User-Modus, das ist auch die bessere, ich sehe es halt nicht. Also ich kann sogar bessere CPUs nachmachen als die echte CPU, die drunter liegt.
Was halt nicht sein darf, ist, dass es irgendwelche Befehle gibt, die auch nur subtile irgendwie geändert haben, was ist. Glaube ich, irgendwie beim 386 irgendwie so drei Befehle gibt, die aber zum Glück niemand benutzt, und davor noch eine ganze Menge. Das ist ein 286er wird schon kritisch.
Ja. Ja, ein 286. Ja, doch. Also man könnte es vielleicht merken, ja. Also wenn ich es darauf anlege, dass ich rauskriegen will, bin ich jetzt wirklich ein 386 oder hätte ich vielleicht doch noch eine Instruktion, die was Besseres kann. Könnte gehen, ja. Aber gut, das, sage ich mal, ist auch nur so der Weg, den man tut, wenn man jetzt die teuerste, neueste CPU-Technologie nicht hat. Beziehungsweise manche CPUs kennen das Konzept auch schlicht nicht. Ein Spark-Prozessor kennt keine Thunderpool-Extensions. Wie schaut das beim Spark-Prozessor aus? Kann der sowas jetzt nicht? Oder macht er das anders?
Da überhaupt so In-Layout-Befehle und solche Dinge. Von dem her haben wir da wahrscheinlich auch einfach tatsächlich ein paar Probleme weniger als bei x86, genau. Weil wenn wir hier nur irgendwie alles I.O. Memory Map machen, das setzen wir einmal auf und dann können wir hier was immer wieder tun lassen.
Genau. Kann man so stehen lassen, das, was die x86-Leute mit Thunderpool Pacifica mühsam nachgeflickt haben, dass man nämlich bei den speziellen Befehlen, Keys, die, wie sie alle heißen, dass man da Exit-Events kriegt. Das haben die besseren CPUs, die neueren, sowieso schon alle. Also ein Spark-Prozessor, wenn man da ein Key im User-Modus macht, dann sagt er sofort, du kannst mich mal. Und da gibt es keine Instruktionen, die nicht trappt im User-Modus, die kritisch ist. Also wenn ich die Maschine einfach im User-Modus starte, dann kriege ich für alle kritischen Befehle sowieso irgendeine Art von Exception. Und dann ist mein Exception-Händler nichts anderes als so ein Exit-Event. Von heißen, so ein Spark-Prozessor macht das auch ohne irgendeine Exception. Und das gleiche gilt für PowerPC und ARM und wie gesagt alles. Jo. Die Woche wieder rum. Ich gehe mal davon aus, ihr habt auch nichts mehr. Jo, dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende und danke für die Aufmerksamkeit.